Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute gucken wir uns an, wie die Konjunktur in Deutschland läuft. Fallende Inflation, trotzdem kein Aufschwung. Europa, leicht steigende Inflation, was soll die EZB machen? Und auch in den USA steigt die Inflation an. Trotzdem ist die Wirtschaft dort immer noch sehr robust. Und zu guter Letzt China. Divergenz zwischen privatem Konsum und Export. Wie geht es weiter? Ja, Uli, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich denke, heute, ganz im Zeichen der Inflationszahlen, die wir so in letzter Zeit gesehen haben, lass uns anfangen mit Deutschland. Die Einkaufsmanager-Indizes sind ja fast alle unter 50. Industrieproduktion auch nicht so richtig gut, Auftragseingänge auch sehr, sehr schwankend. Und dazu haben wir jetzt noch eine Inflation, die hochgegangen ist von 2,6 auf 2,9%. Ich glaube, Kerninflation ist irgendwie so bei 2,5% aktuell. Alles ja keine total guten Zeichen für die deutsche Wirtschaft. Die Frage ist für mich halt irgendwann muss doch die Trendwende kommen, irgendwann muss doch bergauf gehen. Wann ist es denn soweit? Was muss getan werden?
Ja, was die Inflation angeht, Sebastian, noch ganz kurz. Die ist relativ moderat nur angestiegen in Deutschland beziehungsweise sogar zurückgegangen. Das liegt aber am Tankrabatt und weniger tatsächlich an den Preisen, denn die Importpreise sind beispielsweise um 5,3% gestiegen. Also du hast wahrscheinlich, wie auch viele unserer Hörer, gesehen, dass die Bundesregierung, der Sachverständigenrat, die Wirtschaftsforschungsinstitute und die Wachstumsprognosen für Deutschland nochmal nach unten gesetzt haben, auf mittlerweile nur noch 0,5% für dieses Jahr. Da kann man auch ein bisschen optimistischer sein mit Blick auf den statistischen Überhang aus dem letzten Jahr plus den Ferientagen, die aufs Wochenende fallen. Also wir haben mehr Arbeitstage in diesem Jahr. Aber die Zahl insgesamt ist natürlich schon enttäuschend. Und aus meiner Sicht ist der Grund dafür, strukturell zu suchen in dem, was wir ja schon die ganze Zeit diskutieren, nämlich Standortfaktoren. Wir haben ein Problem mit Bürokratie und mit Genehmigungen, mit Energiepreisen, mit Facharbeitern, mit Steuern und Abgaben, und all das spiegelt sich eben dann darin wider, dass die Industrie eher Arbeitsplätze abbaut, dass insgesamt die Arbeitslosigkeit nicht steigt, liegt dann daran, dass im Vergleich dazu der Staat eben Stellen aufbaut. Und insofern haben wir nach wie vor eine schwache Wirtschaft, die jetzt nochmal natürlich von diesem Konflikt im Persischen Golf getroffen ist, weil die Energiepreise steigen und auch einige petrochemische Vorprodukte kaum verfügbar sind, beziehungsweise nur noch zu erheblich höheren Kosten. Und das trifft eben, wie gesagt, eine Wirtschaft, die ohnehin schon Standortprobleme hat. Das eine ist zyklisch, das andere ist strukturell. Das Zyklische wird sich hoffentlich in absehbarer Zeit geben, aber das Strukturelle, da müssen wir wirklich ran. Und da müssen wir den Unternehmen wieder Freude bringen, zu investieren in diesem Land.
Ja, du hast natürlich recht gehabt, ne? Die Inflation ist im April zum Mai von 2,9 auf 2,6% in Deutschland gefallen. Der andere Trend ist in der Eurozone, wenn wir darüber gucken, wenn wir überlegen, eigentlich im letzten Jahr und auch lange noch in diesem Jahr hinein haben wir immer darüber diskutiert, wann ist eigentlich die EZB soweit, eine nächste Zinssenkung durchzuführen. Jetzt sind wir bei einer Inflation um die 3% in der Eurozone. Da kommt eher die Debatten auf, wird die Geldpolitik restriktiver werden? Also wann stehen die nächsten Zinserhöhungen an? Wie ist denn dein Blick aktuell da drauf?
Ja, auch die Eurozone ist jetzt nicht gerade mit Wachstum gesegnet in diesem Jahr. Uns trifft eben sehr hart, dass vor allen Dingen auch die Gaspreise so stark gestiegen sind und dass wir hier kein Backwardation haben, also keine Erwartung Richtung Jahresende, dass die Gaspreise deutlich fallen sollten. Das liegt daran, dass man weiß, dass die europäischen Lager, auch die deutschen Lager, nicht hoch gefüllt sind und über den Sommer natürlich aufgefüllt werden müssen, damit es im Winter nicht kalt wird. Und vor dem Hintergrund erwarten wir eben weiter steigende Inflationszahlen in der Eurozone. Die können auch eine 4 vor dem Komma erreichen. Das ist sicherlich nicht auszuschließen. Und deswegen erwarten wir, dass die Europäische Zentralbank in ungefähr 2 Wochen am 11.06. die Zinsen anheben wird um 25 Basispunkte, dann noch einen weiteren Schritt in diesem Jahr folgen lassen wird, einfach um ein Signal zu setzen, nicht wie nach Corona Gefahr zu laufen, dass man die Inflationstendenzen unterschätzt. Es könnte aber dann sein, dass man damit dann und einer Öffnung der Straße von Hormuz dann wieder fallende Energiepreise sieht Richtung Jahreswechsel 26, 27 und ins Jahr 2027 hinein, sodass die Europäische Zentralbank möglicherweise dann in 2027 sogar wieder die andere Richtung einschlägt und die Zinsen wieder senken könnte. Also wir schauen mal, wie es ausgeht, aber der Markt und auch wir erwarten am 11.06. eine erste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank.
Ja, ist ja nicht so ganz einfach, wie du es beschrieben hast für die Zentralbank. Ne? Natürlich, du wirst immer sagen, die Aufgabe der Zentralbank ist, die Preisstabilität herzustellen. Aber sie kämpfen natürlich auch damit, wie wir gerade besprochen haben, in der Eurozone und auch in Deutschland, über eine schwächende Konjunktur, die man natürlich mit ein, beziehungsweise, weil du gerade gesagt hast, zwei Zinsschritten natürlich massiv nach unten verlangsamen könnte.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Inflation droht, je nachdem, wie lange dieser Konflikt in der Straße von Hormuz und damit die hohen Energiepreise, aber auch petrochemische Vorprodukte, Aluminium etc. pp., auf dem Niveau bleiben oder sogar noch weiter steigen, sollte es dort eskalieren, könnte die Inflation eben deutlich höher ausfallen, als wir es jetzt sehen. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Schock sein wird oder geben wird wie 2022, einfach weil die privaten Haushalte, auch die Unternehmen weniger Geld vom Staat bekommen haben, was jetzt unbedingt ausgegeben werden möchte und weil die Arbeitsmärkte nicht mehr so eng sind, wie sie es damals waren. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, Inflationszahlen über 4 sind durchaus möglich und die Europäische Zentralbank, die ja doch sehr gescholten worden ist für ihr Verhalten und für die Argumentation, dass alles nur transitorisch, also vorübergehend wäre in 2022, wird voraussichtlich, so hat es auch Frau Lagarde angedeutet, darauf reagieren und ja, mit Zinserhöhungen ist damit zu rechnen, jetzt eben in 2 Wochen und dann im Laufe des zweiten Halbjahres.
Ja, wenn wir, Uli, Richtung USA gucken, wir sehen Konsum relativ robust, der Arbeitsmarkt auch stabil, die Inflation bei 3,8%, also auch weit weg von dem Zielwert von 2%. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, auf der einen Seite wurde ja darüber spekuliert, wird die Fed eventuell Zinssenkung durchführen? Das ist vielleicht bei dem aktuellen Niveau nicht unbedingt das die erste Wahl. Vielleicht frage ich dich. Auf der anderen Seite sage ich mir, bei 3,8% und die Wirtschaft ist relativ robust aktuell. Warum machen sie keine Zinserhöhung?
Ja, weil die amerikanische Notenbank wahrscheinlich auch zuerst mal die Situation beobachtet. Wir wissen ja nicht, wann es zu einer Einigung im Golfkonflikt kommen wird und deswegen ist es natürlich eine Situation für die Notenbanken, wo sie sagen, naja, wie lange wird das andauern, wie groß wird der Inflationsdruck werden? Du hast natürlich recht, die Konjunktur in Amerika läuft deutlich besser, als sie das in Europa tut, ist auch weniger stark von diesem Konflikt getroffen, weil Amerika natürlich selbst sehr viel Energie hat und weniger importieren muss. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die amerikanischen Zinsen heute über neutral liegen und damit also schon eine gewisse Bremswirkung vollziehen. Und die amerikanische Notenbank hatte angedeutet, dass sie, sollten diese Inflationserhöhungen abgearbeitet sein, dann eben wieder in einen Zinssenkungsmodus hineingehen könnte. Das wird jetzt durch die hohen Energiepreise natürlich ausgebremst. Aber ich würde davon ausgehen, dass sie jetzt bei der nächsten Sitzung, auch im Juni, zuerst mal nichts tun wird, weiter beobachten und dann wird man gucken, wie der Konflikt weitergeht. Wir rechnen damit, dass sie dann möglicherweise Richtung Jahreswechsel 2027 doch noch einen Schritt nach unten machen könnte.
Das heißt, also eigentlich gehen wir momentan so ein bisschen davon aus, von der Währungsseite, von der FX-Seite, dass der Euro eher mal etwas aufwerten wird gegen den US-Dollar.
Ja, das sollte so sein. Wir erleben, dass der US-Dollar gefragt ist, wenn der Ölpreis stärker wird. Das geht zurück auf eine Vereinbarung von dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt und dem saudischen König 1945 auf der USS Quincy im Roten Meer, wo man, wie gesagt, vereinbart hat, dass Öl grundsätzlich in US-Dollar abgerechnet wird. Daraufhin brauchte die ganze Welt US-Dollar, um nie in Energie knapp zu werden, also immer zahlungsfähig zu sein für Energie. Und das hat dazu geführt, dass die ganze Welt eben Währungsreserven in Dollar aufgebaut hat. So, jetzt haben wir eine Situation, wo immer mal wieder die Themen sich entspannen und dann wieder eskalieren am Persischen Golf. Und immer dann, wenn wir Entspannung sehen, sehen wir, dass der Dollar ein Stück weit schwächer wird und bei Eskalation wird er stärker, weil die Welt eben dann offensichtlich sagt, oder brauchen wir ja doch Dollar, um hier weiterhin Öl und Gas kaufen zu können. Sollte sich dieser Konflikt aber legen, gehen wir eben davon aus, dass der Dollar strukturell weiterhin etwas zur Schwäche neigen wird, kein Big Bang. Eher so wie Barry Eichengreen, Professor in den Vereinigten Staaten, es beschrieben hat, nämlich dass die Bedeutung des US-Dollar in den Währungsreserven um etwa 1,5 Prozentpunkte pro Jahr abnimmt. Dieser Trend sollte sich dann fortsetzen und deswegen erwarten wir einen Dollar, der jenseits der 1,20 sein wird, bis in etwa 12 Monaten.
Ja, lass uns mal zum Schluss mal Richtung China gucken. Ich meine, China ist immer momentan ja in jedem Konflikt, in jedem Munde als eventuell auch ein gewisser Problemlöser mit Ideen, was man machen kann, ob das jetzt die Ukraine ist, ob das der Iran ist. China war ja eigentlich so auf dem Weg oder wollte ja viel stärker seine Binnennachfrage, seinen eigenen Konsum stärken. Wir haben auch immer schon gesprochen, Immobilienpreise, Immobiliendruck, Verschuldung relativ stark unter Druck auf der einen Seite. Der Konsum ist jetzt auch nicht so die Binnennachfrage, so wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Auf der anderen Seite die Exporte, Technologieexporte, das boomt ja weiterhin und das ist ja relativ erfolgreich in China. Deshalb wird man wahrscheinlich auch ein bisschen Running Gag, ne, aber die 5% Wachstumsziel, BIP-Wachstumsziel auch dieses Jahr wieder erreichen, die Regierung vorgegeben hat. Aber mich würde mal so ein bisschen interessieren, deine Einschätzung, die Divergenz zwischen, naja, auf der einen Seite exportmäßig momentan recht gut unterwegs und auf der anderen Seite dieses Thema, die Nachfrage des eigenen Konsums nicht auf dem Level zu haben, wie man sich es vorgestellt hat. Wie wertest du das momentan ein?
Ja, das ist genau eine richtige Beschreibung der Situation. China sucht wieder sein Glück im Export. Das ist ja nicht zum ersten Mal der Fall. Man riskiert damit natürlich ein Stück weit den Rest der Welt zu verärgern, weil man eben oder weil viele Länder eben mit chinesischen Produkten, ich will jetzt nicht sagen, überschüttet wird, aber China eben doch ja auch zum Teil hoch subventioniert dann diese Güter exportiert. Gerade der chinesische Handel auch mit den asiatischen Ländern hat stark zugenommen. Und es ist natürlich insgesamt ein, wie gesagt, ein Reflex, den China immer wieder hat, sich dann auf den Export zu stürzen. Hier hat man ja auch in verschiedenen Produkten, sei es Elektroautos, Batterien, aber auch erneuerbare Energien, fast eine Monopolstellung im Vergleich zur Welt. Und deswegen hat man natürlich da auch besonders gute Chancen. Ich glaube, für China selbst wäre es besser, wenn man den Immobilienmarkt langsam mal in den Griff bekommen könnte. Es gibt ja ein paar Maßnahmen, aber die reichen offensichtlich immer noch nicht aus, um den Binnenkonsum wieder anzuschieben. Man hat auch den Haushalten Geld zur Verfügung. Also das alles reicht noch nicht. Man müsste mehr am Immobilienmarkt tun, um die Situation zu entspannen. Aber ja, so wie es im Moment aussieht, scheint man sich weiter auf den Export zu kaprizieren. Und das ist im Grunde genommen, Sebastian, etwas, was der leider mittlerweile verstorbene ehemalige Botschafter in der Volksrepublik China, Konrad Seitz, schon 2002 beschrieben hat, nämlich dass die Chinesen zuerst Unternehmen ins Land holen mit Joint Venture, dass sie dann für den Binnenmarkt, für ihren eigenen Markt produzieren und anschließend dann in den Export gehen und Konkurrenz machen. Und das ist ja auch etwas, was ich ganz oft von Mittelständlern höre, die mir sagen, ja, sie glauben immer noch ein bisschen besseres Produkt zu haben, aber die Chinesen sind eben weit, weit, weit günstiger, weil sie bessere Standortbedingungen haben und weil sie nicht so teuer produzieren müssen. Und das macht eben der deutschen Industrie, auch dem deutschen Mittelstand, zunehmend Sorge, auf den Weltmärkten hier noch konkurrenzfähig sein zu können. Nicht, weil man schlechte Produkte hat, nicht, weil man schlecht arbeitet, sondern weil einfach die Kostenstruktur eine vollkommen andere ist.
Ja, Uli, vielen Dank für dein heutiges Update. Mal ein bisschen anders, heute wirklich deutlich stärker im Bereich der Inflation, was natürlich dann auch einen Impact hat auf die Wechselkurse und da natürlich auch das Risikomanagement unserer Kunden. Vielen Dank dafür und bin gespannt, wie es weitergehen wird. Danke.
Danke dir auch, Sebastian. Alles Gute. Ciao.